So, normalerweise habe ich ja ein Hemd an, ich hatte auch vorher eins an, nur wir haben Verstecken gespielt. Ganz klassisch. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wieso spielen die Verstecken? Die müssten doch eigentlich was viel Sinnigeres machen. Ja, das mit dem Verstecken spielen, das passt nämlich sehr gut heute zur Predigt. Das war sozusagen von mir so, ich will mal sagen, so halb geplant, dreiviertels geplant. Ich dachte, wir könnten vielleicht auch noch was anderes machen. Ja, hier sind wir, genau. Und was passiert? Oh, heute habe ich echt viel zu trinken. Braucht jemand noch ein Glas? Sind übrigens neue, größere Gläser, also kann man ein bisschen länger trinken. Was passiert denn beim Verstecken? So ganz klassisch, was passiert beim Verstecken? Oder ist schon so lange her, dass ihr euch das letzte Mal versteckt habt? Also meine Frau und ich, wir machen das ab und zu, mit und ohne Kinder, dass wir Verstecken spielen. Also wir fühlen uns da noch nicht so alt, zu alt dazu, das zu machen. Beim Verstecken gibt es ganz viele oder je nachdem wie viele, die sich verstecken. Also die quasi ein Versteck suchen, die sozusagen irgendwo unterkriechen. Und das dürften die Jungs machen. Also hätten wir Mädels, dürften die sich natürlich auch verstecken, ist ja ganz klar. Das haben die Jungs gemacht und sie haben sich von Mal zu Mal gesteigert. Also im Verstecken. Und das Ganze passt so ein bisschen zu dem Bibeltext, der für heute dran ist. Und der steht in 2. Mose 32, Abvers 1. 2. Mose 32, Abvers 1. Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf: Mach uns eine Götterfigur, die uns den Weg zeigt. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Aaron schlug vor: Eure Frauen und Kinder sollen ihre goldenen Ohrringe abziehen und zu mir bringen. Da nahmen alle Israeliten ihre Ohrringe ab und brachten sie Aaron. Er nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als es fertig war, schrien die Israeliten: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Darauf richtete Aaron einen Altar vor der Götterfigur und ließ bekannt geben: Morgen feiern wir ein Fest zu Ehren des Herrn. Am nächsten Morgen standen alle auf und brachten Brandopfer dar. Danach ließen sie sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie feierten ein rauschendes Fest, ausschweifendes, ein rauschendes und ausschweifendes Fest. Jetzt kann man sich natürlich fragen: Mensch, dieser Text ist auf der einen Seite ja bekannt und was hat uns der denn Neues zu sagen? Beim letzten Mal, als ich gepredigt habe, war das so, dass der Schwerpunkt bei mir war, dass es Zeiten gibt im Leben, wo wir von Gott auf die Seite gestellt werden. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, wo die Israeliten sozusagen von Gott gesagt bekommen haben: Nein, ihr zieht nicht sofort ins Land, sondern ihr habt jetzt die Gelegenheit und die Chance, dass ihr hier in der Wüste bleibt, um euch auf mich zu konzentrieren. In dieser Zwischenzeit, die wir jetzt haben, hat Gott dem Mose alles Wichtige gegeben, was er für die Israeliten gebraucht hat. Das heißt, Gott hat Mose zu sich geholt. Und würden wir die Verse weiter nach vorn gehen, dann hat Mose auch seinem Volk oder dem Volk Israel gesagt, dass er geführt hat, dass er zu Gott auf den Berg geht. Das heißt, Mose hat ein persönliches Treffen mit Gott gehabt, und zwar nicht irgendwo, sondern ganz bewusst, Gott hat gesagt, ich hole dich zu mir. Ganz bewusst, und dann wirst du von mir erfahren, was wichtig ist fürs Volk Israel. In Zeiten, wo wir in einer Warteposition sind, in Zeiten, wo Gott uns zum Beispiel sagt, ich möchte, dass du jetzt einfach mal sitzen bleibst, dass du dich einfach mal auf mich konzentrierst, dass du nicht irgendwelche Action-Sachen machst, sondern ich möchte gerne, dass du einfach nur zu mir kommst, dass du einfach nur den Weg zu mir suchst. Hat einer ein ganz großes Interesse daran, dass das nicht passiert. Und das ist der Satan. Dass wir die Nähe Gottes suchen, ist ihm nicht nur ein Dorn im Auge, sondern das bringt ihn völlig zum Ausrasten und schafft in ihm eine Kreativität, wie er uns von diesen wichtigen Zeiten wegholen kann. Wie er das anstellen, wie er das machen kann, dass wir nicht zu Gott kommen, sondern dass wir zum Beispiel in eine Geschäftigkeit hineinkommen, dass auf einmal der Chef anruft und sagt, hey, könntest du nicht, dass auf einmal die Glühbirne im Badezimmer kaputt geht und wir nichts Besseres zu tun haben, als diese Glühbirne auszutauschen. Dass also ganz viele Dinge passieren oder dass uns einfällt, welches tolles Spiel es irgendwo gab. Also, dass wir irgendwelche Dinge machen. Das heißt, der Satan möchte nicht, dass wir zu Gott kommen. Gott hat zwar den Mose, einen Mann Gottes, zu sich geholt. Und wenn die Frage ab und an aufkommt, ja, was haben die so lange geredet, all diese Zeit da oben, dann lässt sich das ganz gut nachlesen, in den 5 Büchern Mose. Da hat Gott den Mose unterrichtet. Da hat er ihm gezeigt, was alles wichtig ist, wie die Erde entstanden ist, wie es gut ist, ein Volk zu führen. Und daran hat der Satan überhaupt kein Interesse. Er hat kein Interesse daran, dass wir von Gott eine neue, eine gute Ausrichtung für unser Leben bekommen. Dass Gott in unser Leben hineinleuchten, hineinstrahlen kann. Das möchte er überhaupt nicht. Er möchte uns wegführen. Er möchte uns von ihm ganz bewusst entfernen. Uns zum Beispiel die Bibel madig machen, indem irgendjemand kommt und zum Beispiel sagt, hey, das, was da wirklich drinsteht, ist doch gar nicht so wichtig. Es ist brandaktuell, eins unserer Kinder ist auf die weiterführende Schule gekommen vor einiger Zeit und dann war die Entscheidung da, wird dieses Kind an dieser Schule in den Reformierten, also das ist so in Deutschland, in den Reformierten Religionsunterricht gehen oder in den Katholischen, wobei das für uns sowieso keine Option ist, oder würde er in Ethik gehen? Und von alledem, was ich so mitbekommen habe, ich war da beim Elternabend, habe ich für mich so entschieden, eigentlich wäre es gut, unser Kind würde in Ethik gehen und würde nicht bei diesem Lehrer, der garantiert leider noch kein Christ ist und der völlig andere Ansichten hat, dort in den Unterricht gehen. Und dann hat unser Kind aber entschieden, ich guck mir das mal an. Und so nach einem Monat hat er gesagt, weißt Papa, wir machen dort nur Entspannungsübungen, wir hören nur irgendwelche Säuselmusik, dass wir runterkommen, aber wir hören nichts von Jesus. Ich möchte gerne in Ethik wechseln. Also bin ich zu dem Lehrer hin und habe gefragt, ob das möglich ist. Was hat der Lehrer natürlich gesagt? Nein, das geht nicht. Keine Chance. Da habe ich mir gedacht, gut, okay, an der Schule haben wir ja schon ein paar Kinder gehabt. Ich kenne den Rektor jetzt nicht persönlich gut, also wir grillen nicht jedes Wochenende miteinander, aber der weiß sehr gut, wer ich bin. Und dann bin ich hin und habe gesagt, ich würde gerne unser Kind aus dem Rallye-Unterricht rausnehmen in den Ethikunterricht. Und er hat dann zugestimmt und das hat dann auch funktioniert. Und zwei seiner Klassenkameraden, die mit ihm oder mit ihr in der Jungschar sind, die sind geblieben. Und jetzt vor einiger Zeit hat mir unser Kind erzählt, die anderen würden ja auch gerne rausgehen, aber sie trauen sich nicht. Und sie schienen einfach unwohl, diese ganze Entspannungsgeschichte und all was da so läuft, abseits von der Bibel zu erleben. Und da habe ich zu ihm gesagt, was macht ihr in Ethik? Das fand ich dann ganz spannend, als er dann, erzählt hat, wir vergleichen die Bibel mit Maßstäben von dem, was wir so in der Welt haben. Wir haben das dann immer wieder zu Hause miteinander angeguckt, was gibt's da und wie sieht es die Bibel. Und dann hat es zu mir gesagt, das Kind, eigentlich ist gut, dass ich rausgegangen bin. Jetzt weiß ich, wo ich dran bin und wie ich damit umgehen kann und kann das einfach besser handeln. Manches Mal braucht es einen Schritt in unserem Leben, wo wir, wenn wir erkennen, was dran ist, richtig damit umgehen können. Wo wir das anhand von der Bibel abschätzen können. Leider ist es in Deutschland nicht mehr möglich. Also früher war das so, bei unserem Tim, bei unserem Ältesten war das so, wenn man konfessionslos war, konnte man sich Rallye schenken. Aber das ist heute leider nicht mehr möglich. Und was haben die Israeliten gemacht? Wie sind sie mit dieser Situation umgegangen, dass der Anführer fehlt, dass Gott für sie nicht sichtbar, nicht greifbar ist? Sie sind hergegangen und haben gesagt, Aaron, du bist jetzt der Stellvertreter von Mose und wir möchten gerne, dass du uns einen Gott machst. Also wir brauchen ein höheres Wesen. Das steckt in uns Menschen drin. Oder wir könnten das auch Götze nennen. Also wir Menschen sind zutiefst darauf angelegt, dass wir in irgendeiner Form an eine höhere Macht glauben. Und der Aaron ist hergegangen und hat ja auch gesagt, komm, ich baue euch einen Altar, wo wir darauf opfern können. Also wo wir ganz bewusst diesem neuen Götzen Opfer bringen. Und wenn man sich mal überlegt, also etliche hundert Jahre später, haben die Israeliten ja nicht getan, was Gott wollte. Gott wollte ja, dass er allein in ihrem Leben ist. Und sie haben sich einen König genommen, den Ahab, und haben die Isabel als Königin akzeptiert und die wiederum hat den Baal mitgebracht. Und das Schlimmste beim Baal war, dass Kleinkinder geopfert wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Die Absurdität, dass da ein von Gott geschenkter Mensch sterben muss für einen von Menschen erfundenen Götzen. Und so ähnlich haben das die Israeliten auch gemacht. Die haben gesagt, ja gut, Mose ist weg, wie können wir das jetzt machen? Und der Aaron hat gesagt, kein Problem, gebt mir all euer Gold und ich werde euch daraus einen Stier gießen. So ein Tier, was für Kraft, für Energie, für Durchsetzungsvermögen steht, das gieße ich euch aus diesem Gold und dann habt ihr einen Götzen und den beten wir an. Und die Frage für mich bei diesem Text ist immer wieder, und die stelle ich bewusst hier so in den Raum, wie schnell sind Menschen vergesslich an dem Punkt zwischen Gnade und Religion keinen Unterschied mehr zu machen, sondern zu sagen, ah, dann doch lieber Religion, dann wissen wir, wo wir dran sind. Denn letzten Endes, dieses goldene Kalb ist von Menschen gemacht, da steckt der Satan dahinter und das hat absolut 0,0 gar nichts mit Jahwe zu tun, mit dem, was er Gutes für uns will. Und das sind die Einflüsse vom Satan, die nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch bei jedem einzelnen Menschen da sind. Und für mich das immer wieder bedenkenswert Schlimme, dass es der Satan ja eigentlich auf uns Christen abgesehen hat. Dass er ja die anderen Menschen, die nichts von unserem lebendigen, dreieinigen und heiligen Gott wissen wollen, die hat er ja schon. Aber wir, die wir an Gott glauben, an uns geht er ran. Und er packt die Israeliten an der Sichtbarkeit. Also das ist so ein Zugriff, wo er ganz bewusst anpackt und den Leuten suggeriert, hey, wenn du nichts siehst, dann gibt's auch nichts. Es gibt nur was, wo du was siehst. Das sind so physikalische Gesetze, die da in unseren Gedanken anfangen zu wirken. Es sind diese menschlichen, rationalen Ordnungen, die Gott uns zwar auch gegeben hat, die jedoch beim Glauben, das ist meine persönliche Meinung, niemals ausschlaggebend sein sollten. Denn wenn man mal bedenkt, was Gott für uns getan hat, dass er ganz bewusst Jesus, seinen Sohn, für uns zur Vergebung von unserer Schuld und Sünde geopfert hat, dann ist es nicht logisch nachvollziehbar. Dann sind es keine griechisch-mathematischen Schritte, dass einer stirbt für alle, sondern eigentlich wäre da ein anderer logischer Schritt nötig. Und jetzt sagt Gott, nein, es geht nur über den Tod und die Auferstehung meines Sohnes. Und Gott sagt selber in den 10 Geboten, mach dir kein Bild. Kein Bild. Weil in dem Moment, wo Gott in einem Bild ist, hat dieses Bild Auswirkungen auf das, wie wir uns was vorstellen, was wir denken, wie wir damit umgehen. Ein toter Götze, der aussieht wie ein Stier, hat Auswirkungen auf unsere Gedanken. Aber vor allem hat er Auswirkungen darauf, dass er uns gnadenlos wegzieht von der Gnade Gottes. Er zieht uns gnadenlos weg von der Gnade Gottes. Und allein die Gnade ist es, die uns errettet. Es ist nicht unsere Leistung, die wir selber erbringen zu Gott, sondern ist es allein die Gnade, die uns zu Gott führt. Und in dem Moment, wo ich etwas bringen kann, kann ich eigene Leistung vorweisen. Und das war das, was Aaron gemacht hat. Er hat gesagt, und morgen opfern wir diesem Götzen. Da könnt ihr eine Leistung bringen. Und das steckt in unserer materialistischen Gesellschaft drin, dass wir ja etwas tun wollen. Dass wir etwas aufrechnen wollen. Und da könnten wir jetzt zig Beispiele nehmen, egal ob das hier im Haus, im gärtnerischen Bereich, hier im musikalischen Bereich, im Kochbereich oder was auch immer ist. Wir könnten Gott vorrechnen, du, ich habe ja was getan. Und in der katholischen Theologie sagt man, 99% ist es Jesus, aber 1% muss ich als Mensch bringen. Und das drückt ein Lied, Text ganz toll aus. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das bringt es ganz fantastisch rüber. Nichts habe ich zu bringen, außer meine Schuld und Sünde, alles Herr bist du. Und Götzendienst, Religion ist immer, ich bringe etwas und ich kann etwas machen. Das ist der falsche Ansatz. Und die Israeliten, die von Gott ausgewählt, ausgesucht sind, für ihn ein Volk zu sein, die gehen her und schlagen Gott symbolisch ins Gesicht, indem sie sagen, wir wollen doch lieber was sehen. Wir wollen doch lieber einen Götzen haben, wo wir zum Anfassen, zum Streicheln, wo wir wissen, wie wir das machen. Das zieht sich durch alle Völker durch. Egal, ob das Stammesvölker sind, da kann man von Australien über Afrika nach Südamerika gehen, wo immer noch Tote verehrt werden, damit ja nichts Böses im Leben passiert, wo man immer noch Essen bringt, und das über 2-3 Generationen hinweg macht. Und wenn dann irgendeine Naturkatastrophe kommt, dann sitzen die alle um einen Baum oder in einem Kreis zusammen und überlegen, wen haben wir nicht mehr verehrt, wen müssen wir wieder verehren, dass es uns besser geht. Das ist der Ansatz von, ich sag's mal, einfacheren Religionen. Und es geht hoch bis zu hochkomplexen Geschichten, wenn man in den Buddhismus, Hinduismus hineinguckt, um dann spezielle Lieder, die dort gesungen werden, in der richtigen Tonlage, in der richtigen Geschwindigkeit, im richtigen Blick, in der richtigen Art, in der richtigen Ausrichtung. Und wehe, eins stimmt nicht. Das ist Religion. Und Religion geißelt uns immer. Es macht es vielleicht für den einen oder anderen einfacher, dass er was sehen könnte. Aber letzten Endes sieht er etwas Schönes und dahinter ist die gemeine Fratze des Satans, die uns abhält, die Menschen abhält, zur Gnade Gottes zu kommen. Und genau das passiert hier in diesem Text. Satan verführt gefühlt ein paar Millionen Menschen, obwohl Gott etwas Gutes vorhat. Und was muss Gott machen? Er muss zu Mose sagen, es ist genug. Es ist genug. Geh runter zu diesem Volk. Ich sage es doch ein bisschen anständiger, es wird ja aufgenommen. Ich habe wirklich im Moment gerade die Nase voll von meinem Volk. Ich möchte es nimmer. Ich möchte dieses Volk nimmer, das sich immer und immer wieder abwendet. Und genau das möchte Gott, dass wir uns zu ihm wenden, dass wir zu ihm kommen, dass so Zeiten der Wüste nicht zu Zeiten werden, wo uns der Satan wegführt, sondern wo wir uns ihm zuwenden. Krankheitszeiten können Segenszeiten für uns werden, wenn wir die Chance ergreifen und das langsamere Leben, wo wir haben, als Segen verstehen, um zu ihm zu kommen. Ich bin mir bewusst, wenn ich so etwas anschneide, dass eine Krankheit kein Segen ist. Also für niemand, der krank ist, ist das super. Überhaupt nicht. Ihr kennt vielleicht nicht ganz so gut wie den Tim, aber ihr kennt meinen zweitältesten Sohn, den David. Der war an Weihnachten vor ein paar Jahren mal da und hat eine kleine Andacht gehalten. Und der ist ja mittlerweile, der hat im Februar geheiratet, das war unsere erste Hochzeit dieses Jahr, die zweite ist in 14 Tagen. Matthias, gell, in 14 Tagen, oder habe ich mich verrechnet? Ja, 14 Tagen. Genau, da heiratet der Tim und keine Ahnung, wir haben ja noch ein paar Kinder, vielleicht heiratet ja noch mal jemand dieses Jahr, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja, bei Eberhards geht manches spontan. Genau, und David hat mich vor kurzem angeschrieben und hat gesagt, Papa, kannst du für uns beten? Wir haben jemanden in der Gemeinde, einen Noah, der ist so 17. Und den habe ich eigentlich aufgebaut, also mit dem hat er viel Zeit verbracht und mit dem hat er viel gebetet und er wollte, dass der Noah so im Jungschar-Teenie-Bereich mit einsteigt als Mitarbeiter. Und irgendwann hat der Noah davon gesprochen, dass er Kopfweh hat, dass er immer schlechter sieht und ja, nervliche Ausfälle. Und die Eltern haben einfach gesagt, ja gut, okay, der Kerl ist im Teenie-Alter, der hat so Wachstumsschübe. Mein David ist dann irgendwann zu den Eltern gegangen und hat gesagt, geht mit dem Noah mal zum Arzt. Geht mit dem Noah mal zum Arzt, lasst den untersuchen. Manches kommt mir so ähnlich vor wie bei meiner Schwester Damaris. Das haben sie dann auch gemacht und haben dann im Kopf zwei Tumore gefunden. Der eine liegt auf dem Sehnerv, ist wohl nicht operabel, ziemlich schwierig. Und dann hat David zu mir gesagt, bet für den jungen Mann. Und ich habe mir so überlegt, jetzt sage ich es doch mal so, wie ich dann in solchen Momenten denke, ja so ein scheiß Heiland, da gibt es jetzt einen, also es gibt natürlich viel, viel mehr, aber da gibt es jetzt einen, den könnte der David als Mitarbeiter einbringen. Und was willst du da damit? Du nimmst ja nur jemand aus dem aktiven Bereich raus. Und jetzt versteht ihr vielleicht so ein bisschen den Ansatz von der Predigt, wo Gott mich eines Besseren gelehrt hat. Wo er zu mir gesagt hat, Gerd, ich nehme niemand raus, sondern es ist auch ein Näherkommen. Und dann ist mir von unserer Damaris so was in den Sinn gekommen, was ihr so wichtig war. Also so ab Januar, Februar 2018 wollte sie quasi wöchentlich oder noch mehr Abendmahl feiern. Diese Nähe Gottes suchen. Und als sie dann im März, April in der Reha hier unten am Bodensee war, konnte sie, ja, also hat sie bestimmt zweimal in der Woche gerne mit uns und mit Freunden Abendmahl gefeiert, diese Nähe Gottes gesucht. Und das ist mir so zum Sinnbild geworden. Was passiert eigentlich in Zeiten, wo Gott uns auf die Seite stellt, wie diese Wüste oder wie eine Krankheit, wo es genügend Material gäbe, Gott anzuklagen? Und das war so unser Bild, David und mein Bild, wo wir gesagt haben, hilf doch diesem jungen Mann, diesem Noah, dass er die Nähe Gottes durch die Krankheit noch mehr findet. Und wenn man so, wir sind ja eine Gesellschaft, wo, was nehme ich jetzt mit von der Predigt und was bringt mir die, wenn es so ein Fazit gäbe, dann wäre doch dies für das Volk Israel gewesen, wenn Mose so nah zu Gott darf. Wenn er nachher runterkommt beim zweiten nahen Besuch und er leuchtet ohne Ende, dass er sein Gesicht abdecken muss, dann wäre das doch für uns als Volk auch wichtig. Oder für uns als Gemeinde auch wichtig, diese Nähe Gottes zu suchen. Nicht diese Gefangenheit von Götzen und diesem Abwenden vom heiligen, dreieinigen und lebendigen Gott, sondern seine Nähe zu suchen. Ein Mann, wo ich ab und an selber Predigten höre, hat mal gesagt, die gefährlichsten Zeiten für jemanden, der Predigten hält, ist, wenn er die Predigt gehalten hat, wenn 1, 2, 5 oder wie viele Leute auch immer auf ihn zukommen und sagen, du hast mir so geholfen, und er dann nach Hause geht. Das kenne ich von mir auch. Dann ist man zum einen körperlich, ja, wie soll man sagen, man hat alles gegeben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, geh du mal arbeiten im, keine Ahnung wo, Kohlen schippen oder was auch immer, dann merkst du, was Arbeit ist. Aber auch das ist, man gibt alles körperlich. Und dann kommt man in so eine Phase hinein, der Körper hat alles gegeben und man ist geschwächt. Und genau das benutzt der Satan. Diese Zeiten, wo wir geschwächt sind und sagt dann, aber jetzt tust du dir was Gutes. Guck dir doch einen Film an oder hey, geh doch, ich sage jetzt einfach mal so ein paar Sachen, rauch doch eine oder hol dir doch mal so einen richtig coolen Wein. Aber eigentlich ist in diesen Zeiten dran, sich bei ihm zu bergen. Bei Gott zu bergen. Und mit diesem Bergen meine ich, seinen Schutz zu suchen. Seine Nähe. Und zu ihm zu kommen. Sich nicht vom Satan, wie soll ich sagen, in Beschlag oder umgarnen zu lassen. Und in dem Moment, wo das der Satan nicht kann, sondern wo wir uns bei ihm bergen, werden wir erleben, was das Volk nicht erlebt hat. Das Volk musste Buße tun über diesen Götzendienst. Und das Volk wurde dadurch bestraft von Gott. Ich möchte nicht sagen, dass jeder Christ bestraft wird, sondern die Nähe zu suchen bei ihm ist doch eigentlich das, was Gott sich wünscht. Und letzten Endes kommt da mein Schlagwort, wo ich hier immer wieder hinschreibe, unser Gott ist doch ein Gott, wo sich eine Beziehung mit uns wünscht, wo sich doch Nähe wünscht. Einfach so ein Beispiel, unsere Kinder, unser Partner, wir heiraten den doch nicht und dann sagen wir so, und jetzt gehst du für immer, keine Ahnung, auf den Kontinent und nicht auf den und Hauptsache wir haben geheiratet, sondern da ist doch auch eine Nähe da. Als ich vor kurzem nach Hause gekommen bin, hat mich mein Jüngster umarmt und hat gesagt, schön, dass du da bist. Und genauso ist das mit Gott doch auch. Er freut sich doch, wenn wir zu ihm kommen und seine Nähe suchen und uns nicht vom Satan verführen lassen. Amen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Heiland, danke, dass du uns anhand von Mose zeigst, wie wir unser Leben auf dich ausrichten können. Wie wir auch in Zeiten der Schwachheit deine Nähe suchen können. Und da bitte ich dich drum, hilf uns, dass wir das einüben, die Nähe in der Schwachheit und in der Stärke zu dir zu suchen. Amen.